Einen schönen guten Tag zum Götterkomplex. Eure zweiwöchentliche Dosis Science Fiction. Ja, so, siehst du, ich hab aufgepasst. Mit mir natürlich, wie immer, im Studio der Mann, der das ganze Wochenende durchgefeiert hat und trotzdem hier heute sitzt und zwar richtig gut aussehend und hier in die Kamera zwinkert. Willkommen, Niklas.
Ich weiß nicht, wie man mit meinen zugeschwollenen Klüsen noch zwinkern kann und was du da gerade gemeint hast zu sehen, aber hallo da draußen.
Ich sehe immer nur das Beste und ich sehe auch meinen anderen bezaubernden Mitgott mit seinem roten, unglaublich heißen Mikrofon. Vor dem Mund. Hallo, Orti.
Es ist ein zylonisches Mikrofon.
Oh, ja.
Mit zylonischen Grüßen.
Ja, ihr merkt da draußen, wir sind gut drauf. Wir sind vor allem gut drauf, weil diese Folge eine Lore-Folge ist. Es soll der Abschluss sein unserer Reihe Weltraumkampf. Ehrlicherweise unsere längste und umfangreichste Reihe, die wir im Götterkomplex bislang gemacht haben. Ich weiß nicht, liebe Jungs, ob ihr das so auf dem Zettel habt, aber das hier gerade ist die 10. Folge, die sich um das Thema Weltraumkampf rankt.
Ich habe es ja so ein bisschen geahnt, aber dass es dann so ausführlich wird, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Hat aber Spaß gemacht.
Ja, also mir war das eigentlich schon klar. Ich habe immer irgendwie gedacht, dass das irgendwie, also Science-Fiction, Weltraumkampf und auch ja fast sozusagen die Grundidee dieses Podcasts rankt sich nun mal um ein Spiel, was wir entwerfen wollten, was als zentrales Element Weltraumkampf beinhaltet. Und dass wir genau. Das jetzt nicht so eben in 2-3 Folgen abhandeln, das war mir eigentlich klar, fand aber jetzt den Erkenntnisgewinn wieder umso spannender, das war mir wieder nicht so klar, also ich find's immer schön, ja, eine Vorstellung von was zu haben und sagen, komm, ne, lass uns mal uns mit Weltraumkampf beschäftigen und dann feststellen, okay, das musst du noch bedenken und dies musst du noch bedenken und jenes musst du noch bedenken und da haben wir ja heute ein ganz schönes Brett vor uns, weil wir ja letzten Endes diese Folge auch nutzen wollen, um ja so ein bisschen den Deckel auf die ganzen Erkenntnisse zu setzen und so ein bisschen aber auch heute frei ja mit den Gedanken nochmal spielen wollen, also welche Konzepte, die wir alle kennengelernt haben, die echt auch sehr umfangreich waren, wollen wir in welcher Art eigentlich aufnehmen, ne?
Absolut. Und ich möchte eigentlich auch, das war zumindest mein großes Anliegen im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme, ich wollte das ein bisschen anders machen. Ich wollte mal so ein kleines Experiment wagen. Ich hatte überlegt, was mir, glaube ich, nicht gefallen würde, wäre, wenn wir jetzt alle 9 vorherigen Folgen einmal rekapitulieren würden und am Ende wild die Konzepte durcheinander schmeißen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen dröge geworden. Und deswegen habe ich überlegt, könnte man daraus nicht ein kleines, na, ich sag mal, ich habe es erst Rollenspiel genannt, aber so richtig ist es kein Rollenspiel, aber zumindest so ein Gedankenexperiment machen. Und zwar habe ich heute vor, euch, meine beiden lieben Mitgötter, in eine ja, Situation zu werfen. Also ich beschreibe eine Situation. Jeweils der eine Gott muss damit klarkommen. Also das heißt, ich wünsche mir dann, dass wir wild darüber diskutieren, was ihr dann tun würdet in dieser Diskussion und was dann der jeweils andere erwidern würde. Dabei im Idealfall würden wir die Erkenntnisse der letzten Folgen mit einfließen lassen.
Das, was wir heute machen, funktioniert für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht da draußen, wenn man die vorherigen Folgen nicht gehört hat, weil wir uns direkt darauf beziehen. Also wer dann heute irritiert ist und sagt, worüber reden die Jungs da eigentlich, dem sei da nochmal wärmstens ans Herz gelegt, die vorherigen Folgen vorerst zu hören.
Ganz konkret beginnend mit Folge 43 Freiflug, Folge 44 Laserwaffen, 45 Strahlenschilde, Folge 46 Warum der Mensch, der Weltraummensch nicht anders kann, Folge 47 der Abwärmetalk mit Florian Hobos, wo kommt eigentlich die ganze Energie der Laser dann im Endeffekt hin, Folge 48 generell Weltraumgefechte und Bewegung, Folge 49 Täuschen und Tarnen, Folge 50 Florian Hobos Nummer 1, das zweite Interview und Folge 51 jetzt, die Folge, die jetzt als letztes vor 2 Wochen gelauncht ist. Ja, was ein Ritt, würde ich mal sagen.
Ja, und was für ein Brett und was mutest du uns jetzt hier gerade zu, werter Mitgott Philipp, dass wir jetzt strategisch, Orti und ich, dann zum Einsatz kommen sollen und all das, was da gesagt wurde, auch irgendwie vernünftig einsetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Zwischenzeit immer mal wieder ein zweites und drittes Mal die ein oder andere Episode gehört. Es war dann doch sehr umfangreich und da war so viel an Informationen drin, an spannenden neuen Dingen, wie Orti sagte, Erkenntnisgewinn war der Hammer. Bin mal wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was wir heute da zusammenzimmern.
Ich tatsächlich auch, insbesondere weil es einfach auch ja ein Experiment ist, weil wir das so noch nicht hatten. Ich glaube, um jetzt ein bisschen in die Stimmung zu kommen, würde ich jetzt einfach mal die Ausgangssituation dieses Gedankenexperiments einmal skizzieren. Das heißt, lassen uns jetzt einmal auf die Welt ein, die wir nun beschreiben wollen. Wir befinden uns im Jahr 2252. Zur Einordnung, die Menschheit ist selber noch in Nationalstaaten organisiert. Der Erdorbit, der Mond und andere interessante Himmelskörper, zum Beispiel Mars, aber auch Trojaner, die in der Nähe der Erde sind, sind bereits industrialisiert. Und Hades, das ist ja unser Planet 9, der das Exodus-Ereignis auslösen wird, ist noch nicht entdeckt. Erste Tests der Verzerrungsbombe haben Ceres, das ist ein kleiner Planetoid im Asteroidengürtel zwischen Mars und den äußeren Planeten, innerlich zerrissen oder einfach komplett, wenn man so will, gesprengt. Allerdings ist er implodiert, das heißt, die einzelnen Bestandteile sind nicht nach außen gestrebt, sondern er ist irgendwie noch zusammen, aber komplett demoliert. Also die Schwerkraft selber hält diesen Klumpen zusammen. Und das ist deswegen vor allem interessant, weil dieser Klumpen enorme Rohstoffe beinhaltet. Es geht vor allem um seltene Erden, die aufgrund eben dieser kompletten Zerstörung von Ceres einfach auch super leicht abzubauen sind. Die Konfliktparteien, lieber Midgard Orti, da sehe ich dich jetzt. Und zwar lege ich das jetzt einfach fest, dass du einen Staatskonzern eines autoritären Staates verkörperst. Also du musst dich in die Lage dieses Staatskonzerns versetzen.
Das ist ja mein Privatleben eigentlich.
Eben.
Ja.
Und dieser Konzern operiert unter der Flagge eines eben nicht näher spezifizierten autoritären Staats, weil wir halt über diese ganzen Nationalstaatsgedöns auch noch nicht wirklich gesprochen haben. Da möchte ich jetzt keine fixen Lore-Punkte irgendwie reinrammen. Das müssen wir, glaube ich, noch erarbeiten. Also unter der Flagge eines nicht näher spezifizierten autoritären Staates und hat eben aggressive Maßnahmen ergriffen, um Ceres für sich zu beanspruchen und seine Ansprüche militärisch zu verteidigen. Dabei sind bereits auch Verteidigungsanlagen rund um Ceres aufgebaut worden. Niklas, du bildest oder du versetzt dich in die Lage einer internationalen Koalition. Und zwar ist es eine Gruppe aus verschiedenen Staaten, die gemeinsames Interesse ebenfalls an den Ressourcen von Ceres haben. Diese Koalition strebt eine friedliche Koexistenz und faire Aufteilung dieser Schürfrechte an, ohne eben diesen Staatskonzern direkt auch verdrängen zu wollen. Also wir sagen einfach, ey, Alter, das ist genug für alle. Lass uns doch gemeinsam schauen, wie wir diese Ressourcen von Ceres nutzen können. Das ist ja
eine lächerliche Idee.
Ja, blöd, ne? Weltraumkommunisten, super.
Der Hauptkonflikt, wie man sich das jetzt so vorstellen kann, entsteht durch den Widerstand des Staatskonzerns gegen die internationale Präsenz auf Ceres. Der Konzern behauptet, erst da auf dem Planetoiden gewesen zu sein und daher eben exklusive Rechte daran zu halten. Und die internationale Gemeinschaft fordert eben ja eine inklusive Nutzung von diesen Ressourcen. Und in der Anfangsphase gibt es natürlich diplomatische Missionen und wird natürlich auch viel natürlich gesprochen und verhandelt, aber diese Gespräche scheitern einfach an den starren Forderungen des autoritären Staatskonzerns, beziehungsweise natürlich desjenigen Staates, von dem dieser Konzern eben kommt. Dann gibt es eben eine langsame Eskalationsspirale, nämlich die internationale Koalition startet trotzdem Forschungs- und vereinzelte Bergbaumissionen, um ihren Anspruch, um ihren Anspruch auf Ceres zu manifestieren. Und das wird vom Konzern als Provokation aufgefasst. Und es werden dann auch militärische Drohungen ausgesprochen. Mhm. Und dann beschreiben wir jetzt hier ganz konkret die erste Konfrontation, nämlich ein internationales Forschungsschiff wird beim Annähern an die Sicherheitszone, die dieser staatliche Konzern um seine Anlagen rund um Ceres errichtet hat, ja, wird es tatsächlich angegriffen, was natürlich die internationalen Spannungen erheblich natürlich verstärkt und Drohungen weiterer militärischer Aktionen nach sich zieht. Und das, meine lieben Götter, ist der Startpunkt unseres Gedankenexperiments. Niklas, dein Forschungsschiff ist schwer beschädigt und hat sich zur nächsten Raumbasis, die eben von den internationalen Koalitionen kontrolliert, noch irgendwie retten können, aber ist eben sehr schwer beschädigt und man ist bestürzt über den kriegerischen oder militärischen Akt. Einflussreiche Hardliner innerhalb dieser Koalition erhöhen den Druck, um eine militärische Eskalation einfach herbeizuführen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal die Frage in den Raum werfen, wie würdest du militärisch jetzt vorgehen? Und dabei würde ich dir einfach die Impulse mal mit an die Hand geben. Welche Mittel nutzt du? Welche Raumschiffe nutzt du? Was können diese Raumschiffe? Sind es überhaupt Raumschiffe? Was generell dein strategischer Ansatz jetzt, um eben diesen Staatskonzern vielleicht das Fürchten zu lernen, vielleicht ihm zum Einlenken zu bringen? Was sind deine militärischen Mittel, die du jetzt ausnutzen möchtest?
Ich versuche mich mal so ein bisschen an den militärischen Konflikten hier auf der Erde zu orientieren. Ich glaube, der letzte, der halt wirklich konkret auch dann zwischen Staaten stattgefunden hat, der mir in persönlicher Erinnerung geblieben ist, weil ich war noch ein Kind, aber das da habe ich viel drüber gelesen, das war der Bosnienkrieg. Und das, was für mich da im Nachgang klar gewesen ist, war, dass die internationale Koalition, die ja damals gegen Milosevic angetreten ist, bereits im Vorfeld sich strategisch positioniert hat. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wenn wir provozierenderweise ein Schiff in diese Richtung geschickt haben, um vielleicht sogar eine Eskalation zu provozieren, beziehungsweise eine Reaktion zu provozieren, wie das ja jetzt auch passiert ist, muss ich davon ausgehen, dass wir im Vorfeld schon Vorkehrungen getroffen haben. Das heißt, man schickt ja nicht irgendwo was hin, provoziert einen Konflikt und weiß eigentlich gar nicht, wie man handeln möchte. Also ich gehe mal von zwei Prämissen aus. Erstmal müssen wir schauen, wie sieht das Schlachtfeld aus? Das können Ort und ich auch mal eben kurz zusammen machen. Also Ceres liegt in einer weiten Lücke zwischen Mars und Jupiter. Und das bedeutet, der liegt also in diesem Asteroidengürtel. Er ist also nicht allzu weit von der Erde und eventuell anderen Raumstationen entfernt. Ich glaube, das ist recht wichtig. Er liegt wohl möglicherweise an einem Lagrange-Punkt. Und das könnte interessant sein.
Ist das denn so? Liegt er an? Also ich glaube, das ist nämlich verkehrt. Das kann ja eigentlich nicht sein.
Ich schaue gerade mal. Also er liegt auf jeden Fall in einer Ebene. Er liegt jetzt der Ceres liegt ja in diesem Asteroidenfeld und das ist ja ein Feld, das freigeräumt wurde oder beziehungsweise entstanden ist durch die Gravitationswirkung des Jupiter. Das heißt, wir haben hier zwei Gravitationsquellen, das ist einmal der Mars und einmal der Jupiter. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall schon mal besser bewegen, als wenn wir im Einflussbereich eines großen Himmelskörpers wären.
Genau, wir sind jetzt nicht direkt am Jupiter dran oder direkt an der Erde oder sonst was und brauchen irrsinnige Kräfte, um von dort wegzukommen. Wir sind eher im freien Fall, auch wenn das nicht ganz korrekt ist, ne?
Ihr seid zumindest in einer niedrig gravitativen Zone, ne? Weil die Massen in einem unmittelbaren Umfeld einfach nicht so groß sind, ja.
Also, ich gehe mal von zwei Sachen aus. Erst einmal gehe ich davon aus, dass wir eine mögliche Angriffsstrategie entwickelt haben, die so aussieht, dass man bereits ein Schiff, das relativ stark bewaffnet ist, auf via Hohmann-Transfer bereits schon auf einen Orbit geschickt hat, der, wenn man jetzt Gas geben würde, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, nehmen wir jetzt mal eine Woche oder zwei dort Höhe Ceres sein könnte, um, wie man so nett sagt, militärisch zu wirken. Das haben wir mit Sicherheit auch so gemacht, dass die Fraktion, meine gegnerische Fraktion, das auch im Vorfeld schon mitbekommen hat. Klassische Drohgebärde, ne? So, das ist so, als würden Amerikaner jetzt einen Flugzeugträger in den Mittelmeer verlegen.
Ja, das fällt auf, ne?
Ja. Das fällt halt auf und ich glaube auch, ne, weil es halt recht aufwendig ist, man will ja auch Energie sparen, dass man das schon bewusst so gemacht hat, vielleicht auch mit ein paar mehr Schiffen, die aber hauptsächlich Waffenträger sind, bis auf ein, zwei, die können halt auch Personen dahin bringen, um letztendlich zu wirken. Denn im Endeffekt müsste meine Strategie ja die sein, dass ich sage, wir schicken bewusst Menschen dahin mit unserem Anliegen, weil wir eigentlich vermeiden möchten, oder wir möchten eigentlich nicht, dass unser Gegner auf unsere Schiffe feuert oder vielleicht mehr Hemmung hat, darauf zu feuern, wenn vielleicht Menschen auf dem Schiff sind. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen makaber, aber hey, why not? Ne? Könnte ja sein, dass mein Gegner keine Lust hat, eine weitere Gewaltspirale loszutreten und dass sich dann andere Staaten auch noch anschließen unserer Koalition. Das wäre Schritt Nummer 1. Das heißt, wir haben eine kleine Flotte, ein großes Schiff mit starker Bewaffnung. Dann haben wir, ich nenne jetzt mal eine Zahl, wir haben jetzt zwei etwas kleinere Schiffe, die auch Personen an Bord haben. Eins davon ist vorrangig dafür da, um Kommunikation aufrechtzuerhalten. Diese Schiffe haben recht viel Treibstoff an Bord, weil man ja nicht weiß, wie lange vielleicht so eine Belagerung auch dauern könnte, je nachdem, wie man es machen wollte. Ne? Also mal angenommen, man müsste immer wieder dran vorbeifliegen, je nachdem, wie meine Taktik gleich ist, dann ist das auch notwendig. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben bereits im Vorfeld in der Nähe Spots aufgebaut. Das sind große Sphären, die sich voneinander lösen können. Das sind Drohnen. Und diese Drohnen können im Laufe einer Zeit, das heißt, die mussten vor geraumer Zeit schon dahin gepackt worden sein. Das gebe ich Orti jetzt auch mal vor. Das heißt, es kann gut sein, dass er das bemerkt hat. Auch um Geschwindigkeit aufzubauen, die kreisen schon in der Nähe dieser Station, sodass man relativ zügig mit diesen Drohnen einen Angriff starten könnte. Hintergrund ist der, man geht ja davon aus, dass wenn man einen Offensivschlag machen würde, mal angenommen, ich wollte jetzt die Lufthoheit haben, dann würde ich ja versuchen, so viel wie möglich von meinem Feind kaputt zu machen, was mir auch gefährlich werden könnte. Und dafür würde ich ungern Menschenleben riskieren.
Mhm.
Ne, und würde dann versuchen, die kinetische Energie eben dieser Drohnen zu benutzen. Also das wäre mein Drohszenario ihm gegenüber, bevor ich da jetzt militärisch wirke. Er weiß, es gibt Schiffe, die nur einen Humantransfer entfernt sind. Und es gibt nicht bekannterweise, wo sie sind, Sphären mit Drohnen, die saugefährlich werden können. Entweder, weil sie selbst wie Runböcke funktionieren oder aber eine Bewaffnung an Bord haben und die funktionieren. Das sind so Tjost-Mittel, okay. Ne? Ja. Also die schießen dann vorbei und feuern einmal und wenn sie das nächste Mal dran vorbei kämen in einem bestimmten Orbit, dann würden sie Kamikaze begehen.
Ich finde es super spannend, Niklas, dass du das nochmal differenziert hast, weil ich glaube, das ist tatsächlich so, dass du zum einen, wenn du unbemannte Waffen hast oder eine Konfrontation hast, die mit unbemannten Vehikeln irgendwie passiert, dass dann natürlich dass es wirklich so ist, dass die Hemmschwelle deutlich geringer ist, dass die mal in Konflikt kommen, dass man die abschießt oder so. Sobald aber diese klassischen Bodentruppen involviert sind, also was wir ja heute auch in unserer Zeit sehen als Eskalationsspirale, ne? So, der eine macht Raketenangriffe auf irgendwelche Militärbasen, das ist das eine, aber dann wirklich mit Bodentruppen so eine richtige Invasion zu starten, das ist dann schon wirklich die maximale oder eine sehr weite Eskalationsstufe auf jeden Fall, ne?
Naja, ich riskiere halt Menschenleben und, ne?
Ja, total.
Ich denk mal, ein Unternehmen, das gewillt ist, auch weiter Geschäfte mit anderen Staaten zu machen, möchte vielleicht auch sein eigenes Standing innerhalb dieser Wertegemeinschaft, was auch immer das sein soll, zumindest ein Stück weit bewahren.
Finde ich, wie gesagt, total spannend, auch eben diese Aufteilung mit diesen Tjost-Drohnen, also sprich wirklich im Schnellen, also da vielleicht nochmal der Rückgriff auf die letzte Folge, das wären halt Drohnen, die genau einen Angriff platzieren können und dann aber so schnell wieder an dem anzugreifenden Objekt wieder dran vorbei sind, dass sie es wieder drehen müssen oder wirklich in einem weitläufigen Orbit, dass man dann einfach warten muss, bis sie wiederkommen und einen weiteren Angriff eben starten können. Und Niklas, du hast jetzt angesprochen, dass deine Drohnen eben, keine Ahnung, ein Kampfmittel an Bord haben, was weiß ich, vielleicht eine Rakete oder sowas, habe ich nicht verstanden, und in der zweiten Annäherung dann wirklich auch einen Kamikaze-Angriff starten, weil die vielleicht selber nochmal einen Sprengkörper an Bord haben, sodass sie sich selber in das Ziel stürzen können.
Naja, ich meine, ich kann sie ja schlecht irgendwohin zurückschicken, dann wieder neu betanken, das wäre viel zu aufwendig, dann nehme ich doch lieber billige Drohnen und lasse zwei Angriffe fliegen und dann hoffe ich, dass ich auch alles zerfleddert habe, was ich zerfleddern will.
Ja, Orti, hast du dich vorbereitet sozusagen. Hast
absolut.
Du Abwehrmaßnahmen?
Ich hab fleißig hier mitgeschrieben und taktiert. Und ich möchte die Strategie der perfiden Desinformation anwenden.
Oh nein, eine Desinformation.
Ganz genau, möchte aber auch ein bisschen Rückgriff schaffen. Ich habe jetzt, also Niklas hat ja angefangen mit den Beispielen aus der realen Welt. Und mir kam jetzt irgendwie direkt, obwohl ich das, also ne, das muss ich jetzt zwischen meiner Person und dem Rollenspiel trennen, direkt sowas Russisches in dem Kopf à la Putin. Ne? Man ist jetzt jemand, der sagt, wir waren zuerst hier, das ist unsers und niemand anderem gehört das und wir haben Besitzansprüche. Und das war mein erster Impuls. Ich bin jetzt quasi in der Rolle eines Menschen, der so denkt wie Putin. Und dieser autoritäre Staat, dem ich diene als Konzern, der ist ähnlich gestrickt. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass eine ganz klare Strategie, die Propaganda ist, beziehungsweise die gezielte Desinformation. Und zwar dahingehend, das hatten wir in unseren Folgen vorher auch besprochen, ne, dass eben auch ein ganz, ganz wichtiges Kriegsmittel gar nicht unbedingt die Waffen sein müssen, sondern eben auch die Information. Und ich würde jetzt in einem Science-Fiction-Szenario, weil, das ist ja das Schöne, dass ihr schön propagiert habt, dass ich ja schon sehen konnte, dass eventuell sogar Waffen und bewaffnete Schiffe unterwegs sind, beziehungsweise sich in Stellung ziehen. Das heißt, ich kann den kriegerischen Akt schon direkt unterstellen, den ihr da vorhabt, und würde auch, also diese ganzen Sachen schon im Vorfeld meiner Bevölkerung natürlich schon zeigen, dass ihr eigentlich nur auf Krieg wollt. Wir sind ja in Verhandlungen und keine Ahnung. Also natürlich ist das noch unser Besitz, aber ihr kommt ja schon mit den dicken Kriegsgerät an. Also das geht ja gar nicht. Und die Bevölkerung und natürlich auch, sag ich mal, Konzerne, mit denen ich zusammenarbeite, und andere Planetoiden oder sonst was, die mit diesem autoritären Staat zusammenarbeiten, natürlich auch auf meine Seite ziehen und sagen, naja, so friedlich, wie die da immer tun, und so diplomatisch, wie die meinen, sind die gar nicht, sonst würden ja doch gar keine Kriegsschiffe da in Stellung ziehen. Und ich würde dieses feiste Forschungsschiff, das wieder alle Abkommen einfach in dieses Territorium von Ceres gekommen ist, das würde ich natürlich abschießen und würde aber natürlich die Aufnahmen, die davon entstanden sind, ein bisschen verfälschen und sagen wir mal da an der Wahrheitsschraube ein bisschen drehen wollen. Okay. Ja. Deshalb, da habe ich mir zwei Sachen zu überlegen. Natürlich hier, es gibt heutzutage Deepfake-Möglichkeiten, und ich sag mal, also in Science Fiction könnte man das ja auch so drehen, ihr habt zuerst geschossen, ne? Also, und wir haben uns lediglich verteidigt. Und das würde ich natürlich mein Volk glauben lassen, ne? Und würde die dann auch mobilisieren, dass man sagt, also das geht gar nicht. Das geht jetzt in die Richtung, sag ich mal, ne, wenn man jetzt das vergleichen will, in der Ukraine sind Nazis und die Ukrainer sind Nazis. Na, damit wir jetzt einmal den weltlichen Vergleich nochmal haben und dass dann alle denken, oh, wenn da ja wirklich Nazis in der Ukraine sind, dann gehören die natürlich auch weg, ne? Also so würde ich mit dem Volk und das propagieren. Das kann ich natürlich machen, weil ich ja die Vorherrschaft habe auf Ceres und deswegen auch mehrere Möglichkeiten habe, sag ich mal, jetzt nicht nur dort die Rohstoffe abzuschürfen, sondern auch, sag ich mal, Kamerasysteme, Beobachtungsposten überall auf den umliegenden Asteroiden und in der Umgebung zu positionieren. Somit bin ich gut informiert. Ich hätte aber auch, so habe ich mir jetzt überlegt, so einen so ein bisschen so ein Abschirmprozess da gehabt, dass Informationen, die Gegenseite haben will, halt wirklich nur bruchstückhaft rüberkommen, dass es vielleicht gar keine Videoaufnahmen gibt, wie auch immer, so eine Art, ne, Verzerrung, Störsender. Mhm. Ich habe das Videomaterial, der Gegner hat es eben nicht. Ich verändere das, manipuliere das, zeig das sogar auch noch und stelle mich auch noch als großes Opfer da, ne? Und sag, wie kann das denn sein? Vielleicht sogar auf der Welt, also in interplanetaren Weltpolitik, ne?
Ja, klar. Super gut, ja.
Und würde aber natürlich, um jetzt noch mal so ein bisschen den Science-Fiction-Motor in Richtung Waffensysteme und sonst was anzuschmeißen, wir haben ja mal darüber gesprochen, wie unglaublich schwer das ist, Sachen zu erkennen. Na, also der Weltraum ist riesig, alles ist in der Regel dunkel, und wenn es keinen leuchtenden Antrieb hat, dann ist es auch sehr schwer zu erkennen. Jetzt hat Niklas die ungünstige Position, dass ich mir ungefähr denken kann, wo, sag ich mal, diese Staaten ihre Schiffe, ihre Werften haben und wo was ungefähr positioniert sein könnte. Ich denke mal,
dass größere Militärbasen, wenn ich mal reingrätsche, ich glaube, dass größere Militärbasen auch einfach bekannt sind, ne? Weil das natürlich auch Verkehr hat, Zulieferungsverkehr und so weiter, ne? Das weiß man ja. Man weiß ja heute, wo große Stützpunkte eben sind, ne?
Deswegen sagte ich das ja gerade. Du kannst locker davon ausgehen, dass wenn Schiffe sich in Bewegung setzen, das ist ja heute auch schon so, man ungefähr weiß oder wissen wird, wie lange die brauchen, bis sie dann halt in kritischer Reichweite sind.
Du wirst ja wahrscheinlich auch sagen, komm, wir haben jetzt Sensoren, die ständig in gewissen Sektoren halt nach Antriebs-, also nach Hitzesignaturen suchen und dann auch sagen können, na, da ist ungefähr das. Und wenn du vielleicht genauer hinguckst, kannst du auch schon sagen, ach, guck mal hier, das ist ein militärisches Ding, machst Aufnahmen davon. Das hattest du ja auch schon gesagt, dass man dahingehend informiert ist. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, zum Beispiel an strategisch wichtigen Punkten, das müssen jetzt keine Raumschiffe sein, aber vielleicht sowas wie um Ceres umkreisende Raketenbatterien oder sowas, ne, die jetzt ohne Antrieb auskommen, die vielleicht einmalig in den Orbit geschickt worden sind oder allgemein dort rumschwirren, aber eben jetzt nicht eine richtige Flotte oder sowas sind, sondern wirklich ein gutes Netz an Beobachtung und Verteidigungsmaßnahmen aufgebaut hat, was aber vielleicht sogar, ich sag mal, wenn ich es mir jetzt ganz blöd, du hast ja gesagt, Ceres ist ja ineinander quasi, durch diese Verzerrung ineinander gebracht. Ich stelle mir aber vor, dass es extrem viele Brocken gibt, die um Ceres rumkreisen.
Mhm.
Also richtig viele Mini-Asteroiden. Und auf diesen Asteroiden kannst du ja wunderbar Verteidigungsmaßnahmen draufbauen, ohne dass das irgendjemand mitkriegt.
Gerade wenn es auch noch so viele sind, ne?
Genau, so stelle ich mir jetzt gerade ein nicht flottenbasiertes, so ein Skydome vor, ne?
Mhm.
Mit Abwehrmaschinen, Gatlings, Raketen aller Art, also ne, kinetische Sachen, vielleicht auch kleine Laser, die da sind. Das ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie mächtig ist der Staat, der dahinter steckt, und pumpen die da so viel rein?
Es ist ja, wie gesagt, das ist im Prinzip ein Gedankenexperiment, und wir gehen jetzt natürlich erstmal davon aus, dass wir, dass jeder sehr, sehr viele Ressourcen einfach auch zur Verfügung hat, denn macht, glaube ich, jetzt in dem Szenario jetzt keinen Sinn, um dezidiert sich darüber zu unterhalten, wie die Ressourcenversorgung ist, wobei mich schon interessiert, wie sieht das denn aus mit der Versorgung auf Ceres? Ist dort eine große, sagen wir mal, Raumstation, die im Orbit ist, die sozusagen Nachschub produziert? Wie sieht das aus, wenn es eine Bergbaustation ist? Muss es ja, in welcher Form auch immer, Transportverkehr wieder zurück zur Erde oder zu orbitalen Raffineriestationen oder so gehen?
Da hätte ich mir jetzt auch wieder so Korruption und sowas vorgestellt, dass du quasi, also ich hatte mir das tatsächlich, mein erstes Bild war, dass es schon etwas größere Minenschiffe oder so ein Konglomerat gibt von vielleicht kleinen Raumstationen, die jetzt diesem autoritären Staat gehören und der natürlich verdeckt, also immer wenn vermeintlich ein Raffinerieschiff andockt oder abdockt, dass da vielleicht auch mal die ein oder andere Waffe oder ein Waffensystem quasi geschmuggelt wird oder du es halt eben auf Korruption dir reinholst und dann in Stellung bringst. Ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ verdeckt funktionieren kann. Natürlich wird natürlich auch Niklas' Fraktion ein genaues Auge darauf haben, was so da passiert, ne? Aber so durch diesen regulären Frachttransfer kann ich mir eben ganz gut vorstellen, dass man da ganz gut was verdeckt schmuggeln kann.
Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen für Orti so laufen wird, wie es heute auch läuft. Das heißt Versorgung über Partner, ne? Ich gehe mal davon aus, dass, wenn wir über den Weltraum sprechen, wir sowas wie internationales Gewässer haben. Und auch dort dürfte es natürlich recht frevelhaft sein, das Schiff eines Drittstaates, das jetzt vertraglich mit Orti, ne, verbunden ist, einfach abzuschießen.
Mhm.
Ich gehe auch mal davon aus, dass vielleicht auch der Mond genutzt wird als Zwischenbasis, vielleicht auch als Riesenlager für alle Staaten, die es so gibt, der Menschheit, dass von dort halt Ware zu Ceres rüber transportiert wird. Also es findet halt nach wie vor statt. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, schneidet man das ab? Da wird man wahrscheinlich dann auch auf Konflikte zusteuern, die man so nicht haben möchte, weil Philipp, du hast gesagt, ich bin ein internationales Konsortium oder wie auch immer, ne, so ein mehrere Staaten, und ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird, alle an einen Tisch zu kriegen in Bezug auf, wir graben jetzt komplett das Wasser für Ceres ab. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man diese Lieferungen nutzt, um zu spionieren.
Mhm.
Dass man halt schon schaut, hinfliegt und guckt, okay, was ist denn da los? Man versucht halt, Informationen auch wieder zurückzubekommen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und das, was man dann rausfindet, kann man ja dann dafür nutzen, um letztendlich einen Angriff zu starten. Ich würde jetzt einfach mal angreifen wollen, damit wir in der Story dann einfach mal weitergehen. Mal angenommen, alle diplomatischen Bemühungen sind im Eimer. Dann habe ich zwei Täuschungen vorbereitet. Die erste ist einmal die, dass ich meine Flotte auf einen anderen Kurs schicke, und zwar um den Jupiter herum, damit ich, wenn es irgendwie geht, in einer passenden Geschwindigkeit an Ceres ankomme. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich schicke dem Verband vor ein Drohnencluster. Das ist Drohnencluster Nummer 2. Drohnencluster Nummer 1 ist schon in der Nähe und befindet sich auf Gegenkurs zu Ceres. Na, auf einem relativ weiten Kurs um das System Erde Ceres herum. Und die sind relativ flott unterwegs, da wurde auch viel Geschwindigkeit aufgebaut. Und die erste Attacke, und das muss zeitlich halt eng getimed sein, die muss relativ nah an der zweiten Attacke sein. Das heißt, die erste Attacke findet ohne Vorwarnung statt. Was passiert ist, dass man bis zum Schluss versucht, Verhandlungen zu führen. Und jetzt denke ich mal so ein bisschen an die Situation Pearl Harbor. Otti kriegt die Mitteilung gefunkt, dass, und das ist das Letzte, was er hört, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Dann passiert Folgendes, und da das zum Thema Isolation, wir sabotieren den Kommunikationsweg zwischen Mond und Ceres. Heißt, wir versuchen erstmal die Kommunikation mit der Erde und Orti bzw. Ceres abzuschneiden. Wir haben ja in einer Folge mit dem Laserexperten Christopher Jahn darüber gesprochen, wie so eine Kommunikation aussehen kann. Und er hat uns auf die Idee gebracht, dass es sinnvoll ist, Kaskaden von Satelliten, die in einem gewissen Abstand zueinander stehen, halt zu positionieren, um, wenn es irgendwie geht, Nachrichten verlustfrei von A nach B zu bringen.
So Relaisstationen im Endeffekt, ne?
Relaisstationen, ganz genau. Und dadurch, dass wir aber schon in der Nähe seines Systems sind, sind wir in der Lage, diese Relaisstation zumindest einen Teil davon zu blockieren. Und das machen wir, weil wir aus der anderen Richtung kommen mit der Hauptflotte mit einem Gegenlaser. Das heißt, er hört nur, die Verhandlungen sind gescheitert und danach beginnt der Angriff. Er hat aber keine Chance mehr, zumindest auf den Hauptkanälen Richtung Mond zurückzufunken. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie lang die oder wie groß die Distanz ist. Halbe Stunde oder so, würde ich jetzt mal schätzen, bis zur Erde, keine Ahnung.
Ceres sind also, das sind 2,7 astronomische Einheiten. Das sind dann wiederum von der Erde zur Sonne, ist ja eine astronomische Einheit. Stehen sie in einer Linie, 1,7 astronomische Einheiten, also in etwa 20 Minuten. So, grob, davon können wir gleich ausgehen. Das ist jetzt mal eine ganz grobe Annäherung. Ich hoffe,
halbwegs aber relevant. Das greift ja das System mit auf, ne, dass man eben auch zeitlich mit Kommunikation und Verzerrung und sowas da arbeitet. Jetzt habe ich zwei Fragen, um die Situation richtig einzuordnen. Diese Relaisstationen, die da sind, werden ja von allen Parteien genutzt. Das heißt, da ist ja auch dann die Frage, da hatten wir ja auch schon mal drüber gespielt, ob es ein Informationszentrum gibt und eine Gilde, ne, die diese Informationen steuert und ob die zum Beispiel überhaupt zulassen, dass jetzt, sag ich mal, deine Fraktion diese Kommunikation ausschalten. Ne? Oder hat jeder, genau, deswegen ist das eine Grundfrage, ne?
Also da war angemangelt, das wäre so. Jetzt gehe ich mal zurück in andere Kriege. Man versucht ja irgendwie auch den Staat von der Außenwelt abzuschneiden. Ne?
Genau.
Und das würde man an der Grenze machen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Verteilerstation hätte und dazwischen habe ich jetzt mehrere Satelliten, die einfach nur versuchen, das Signal verlustfrei aus sämtlichen Richtungen Richtung Ceres zu bekommen, dann muss ich natürlich diejenigen blockieren, die relativ nah an Ceres dran sind. Also so würde ich mir das vorstellen, ohne jetzt noch mal einen größeren internationalen Konflikt darauf zu beschwören, was für mich natürlich sehr riskant ist. Ne? Das heißt, wenn ich das mache, muss Orti davon ausgehen, dass ich in der Nähe bin. Und dann hat er natürlich auch ziemlich schnell die Möglichkeit zu reagieren. Für mich ist es im Übrigen interessant, die Kommunikation so nah wie möglich an ihn heran zu blockieren, weil ich will ja nicht zu viel Zeit geben zu reagieren. Ne? Ja. Das heißt, wenn er abgeschnitten ist und merkt, da kommt nichts mehr durch und dann beginnt die erste Angriffswelle, vielleicht ein paar Stunden später, dann wird er vielleicht ein paar mehr Probleme haben, sich zu verteidigen.
Dazu kurz zwei Dinge. Mhm. Also zum einen, es macht total Sinn, die Relaisstation in der Nähe von Ceres zu zerstören, weil bis das Hauptquartier auf der Erde das mitbekommt, vergehen eben diese 20 Minuten. Also ich stelle mir vor, dass da ständig ein Ping irgendwie gesendet wird, so wegen, ich sende noch, genau, sage ich, sende noch. Ja. Ne? Das heißt, das wird später auf der Erde bemerkt. Und dann wollte ich noch kurz sagen, ist jetzt auch wieder ein bisschen politisch, deswegen handeln wir das mal ganz schnell ab. Aber ja. Orti, wo du sagtest, das könnte eventuell über eine Gilde laufen, die diese Informationen irgendwie sammelt und verteilt, würde ich ein bisschen widersprechen. Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich krasse Staaten sieht, die wirklich komplett auf Systemkonfrontation aus sind, wie Russland, die nutzen zum Beispiel ja auch gar kein westliches GPS oder GPS.
Das wäre ja die Sache, dass ich, genau, also dass man sagen würde, ja, okay, dann habe ich ja mein eigenes Netz.
Genau, aber das würde ja Niklas blockieren. Also ne, von den Russen zum Beispiel ist das dieses GLONASS oder wie das heißt, GLONASS. Und ich, so könnte ich mir vorstellen, dass dieser Staat eben auch ein eigenes Relais-Netz, zumindest wenn Ceres so wichtig ist, auch ein eigenes Relais-Netz aufgebaut hat, was Niklas dann sozusagen blockieren würde, ne?
Um das mal zu relativieren. Also ich gehe mal davon aus, dass wir es nicht schaffen würden in kürzester Zeit. Ich gehe nämlich davon aus, dass er ein paar Relais-Stationen auch versteckt hat. Oder ein paar Sendestationen, dass wir alles blockieren können. Aber zumindest der Großteil, damit alle Beteiligten merken, es geht jetzt los. Ja. Und zumindest einen Großteil der Kommunikation abzuschneiden. Und dann würde halt direkt der erste Angriff erfolgen. Und der erste Angriff ist halt ein Schwarmangriff, der einfach mit einer höheren Geschwindigkeit losbricht und versucht, die Elemente, die wir auch orten konnten im Vorfeld, hauptsächlich durch Spionage und dann hinterher, wonach kann man denn suchen? Man kann nach Wärmesignaturen suchen, man kann nach Reflexionen suchen, man kann mithilfe seiner Informationen, kann ja auch Desinformation gewesen sein, sagen, okay, das sind Punkte, von denen gehen wir aus, dass sie wichtig sind.
Klassische Spionage, ne?
Ja, ja, klar.
Also, ja, absolut. Ne? Das hattest du ja gesagt, dass durch den vorherigen Warentransport der ein oder andere, ne, sag ich, also Korruption gibt's ja immer auf beiden Seiten, ne? Also das muss man ja immer so sehen, ne? Das halte ich schon für definitiv realistisch in jedem Szenario, was wir, glaube ich, rund um Science Fiction oder sonst was mit Menschen und verschiedenen Parteien spinnen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Dazu hätte ich jetzt ein paar Gegenideen. Und die zweite Frage, das jetzt mit der Laserkommunikation haben wir soweit geklärt. Ich gehe jetzt auch davon aus, die ist zerstört worden. Und die zweite Frage ist dieser Drohnenangriff. Haben diese Drohnen denn einen eigenen Antrieb oder werden die einfach, du hast gesagt, die werden in die Richtung beschleunigt. Haben die denn hinten einen Antrieb? Ist das detektierbar oder sind die?
Es würde ja durchaus, also lass uns das ruhig mal zusammen spinnen, weil ich würde.
Das ist sehr wichtig, ja.
Ich würde mir Folgendes dabei vorstellen. Ich würde die mit eigener kinetischer Energie da reinfliegen lassen, aber wenn es darum geht, zielgenau einzuschlagen, schalten die erst kurz vorher den Antrieb hoch. Also genau das gleiche Prinzip, dass man genau dann wie eine Rakete, die können ja relativ viel G-Kräfte aushalten. Gut, auch Technik hat seine Grenzen, keine Frage. Aber man kann dann relativ flott vorher noch Kurskorrekturen vornehmen und raketenähnlich die Kollegen da rein crashen lassen. Wobei meine Idee hier wäre, so wenig wie möglich Drohnen in der ersten Runde zu vernichten, was Orti dann natürlich die Möglichkeit gäbe, Gegenmaßnahmen einzuleiten nach dem ersten Impact.
Genau, also das finde ich auch gut. Damit haben wir so ein bisschen auch einen Rückgriff jetzt aufgezogen auf die letzten Folgen, was Detektieren und Erkennen im Weltraum angeht. Denn ich würde jetzt mal postulieren, dass wirklich ein Drohnenschwarm, die sind jetzt arschklein. Ja, lass sie mal so groß sein wie von mir aus, sagen wir ein Zimmer, ja, ein Büro. Sind jetzt mal so groß
ganz
wie ein Büro.
Genau.
Einfach nur für das
3 Meter Spiel. Länge oder irgendwie sowas.
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Und sie werden ja nur von einer sehr weiten Distanz über kinetische Energie, wie du gesagt hast, über eine Railgun oder was auch immer, in die entsprechende Position gebracht, in die Umlaufbahn. Das heißt, die kann ich nicht sehen. Sie haben keine Wärmesignatur. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die KI an Bord erkennt, ich bin jetzt am Zielort und dann sagst du, fangen die Antriebe dann eben an und die Dinger manövrieren und richten Schaden an.
Total spannend, wenn ich da direkt mal kurz reingehe. Na, ist es eine KI? Bitte. Ist es eine KI an Bord? Da musst du der KI aber relativ präzise sagen: Hör mal, die Verhandlungen sind jetzt gescheitert. Jetzt darfst du zuschlagen, nicht, dass die selber auf den Klops kommen, während den Verhandlungen zuzuschlagen und du beabsichtigst das gar nicht, weil man vielleicht irgendwie schon eine Lösung oder so gefunden hat, ne?
Ich glaube nicht, dass es eine richtige KI ist im Sinne von, die entscheidet, wann sie angreift und wann nicht. Was man schon vermuten kann, ist, dass solche Systeme gibt es ja heute schon. Thema Shoot and Forget, das wird ja gerade in der Weite des Weltraums ja noch immer eminenter. Dass man sagt, man füttert im Vorfeld das System mit Daten, worauf hast du zu achten, also mit Signaturen. Und diese Signaturen, die werden abgeglichen. Jetzt ist die Frage, können diese Drohnen das selbst? Sind die fremdgesteuert? Wie können die ins Ziel gelenkt werden? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist eine nette Spinnerei. Ich gebe Orti jetzt mal was vor. Das ist vielleicht auch ein Vorteil für ihn. Was ist denn, wenn die so angeordnet sind wie eine Kugel und in der Mitte haben wir eine Sensorikeinheit, die ist recht groß, auch raumgroß beispielsweise. Und die hat natürlich eine Wärmesignatur. Weil die muss ja arbeiten, die braucht ja Energie, ne? Um vielleicht diesen kleinen Schwarm, der autark arbeiten soll, mit Informationen zu versorgen und nachzujustieren. Das ist ja aufgrund der gigantischen Distanzen im Weltraum von der Erde aus oder vom Mond aus ja gar nicht möglich. Und wahrscheinlich auch nicht möglich vom Rest der Flotte, die ja nun mal jetzt gerade irgendwo sind, vielleicht schon in der Nähe, aber noch nicht drauf Zugriff haben.
Aber das ist doch genau ein sauspannender Punkt. Du brauchst im Endeffekt irgendeine Form von Wärmesignatur. Wenn es nicht eine autonome KI ist, die sich selber einschaltet, brauchst du einen Impuls, damit sich diese Drohnen scharf schalten. Und dieser Impuls benötigt Energie. Ob das jetzt, ne, wie bei dir in einer Sphäre in der Mitte stattfindet, von außen kommt. Aber das ist ein Energieimpuls, der ja zumindest mit sensiblen Systemen eventuell detektierbar ist, ne?
Es läuft zwar gerade voll in die falsche Richtung, aber jetzt spiele ich Niklas nochmal in die Karten. Und würde genau sagen, dass wir ja bei Florian Hobus gelernt haben, dass wir durchaus teilweise Wärmesignaturen auch zwischenspeichern können. Und wir können diese Drohnen entsprechenden Schatullen ausstatten, wo Wachs zum Beispiel drin ist. Und du jetzt sagst, wir gehen jetzt mal davon aus, diese Drohnen sind jetzt auf dem Weg zu mir. Ich kann sie nicht sehen, weil sie keine Wärmesignatur haben und weil sie so klein sind. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe ein sehr, sehr breit gefächertes Lasernetz, das Bewegungen erkennen soll, kann dieses Lasernetz unmöglich so groß sein, dass es eben alles umfasst. Das kann ich mir nur ganz nah irgendwie um Ceres vorstellen, dass ein Lasergitter, also die Drohne passiert jetzt ein Lasergitter und ich sage, stopp, das ist nicht von uns, das ist auch keiner von den registrierten Asteroiden um Ceres. Hier, und das sind auch so viele, sag ich mal, in einer Formation fliegende Gegenstände, dass man da Alarm schlägt, aber sage ich mal jetzt weiträumig kann ich das eben nicht erkennen. Ich gehe in diesem Szenario gehen wir davon aus, ich kann sie nicht erkennen. Und du könntest jetzt auch sagen, der Bordcomputer, der da dran ist, der natürlich Abwärme produziert, könnte für den Zeitraum einer Dreiviertelstunde, Stunde oder wie auch immer, Zeit X, seine Energie trotzdem verbrauchen und seine Daten von mir aus auch versenden. Und diese Energie wird nicht abgestrahlt, sondern wird erstmal in so einer Wachskartusche oder wie auch immer abgespeichert.
Stimmt, das hatten wir ja auch, das Thema, genau.
Und wenn du vor Ort bist und dann deine Waffen anschaltest und die Antriebe, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo auf jeden Fall alles lichterloh leuchtet, zumindest für Systeme von mir, die da in der Nähe sind, die dann auch sagen können, da ist irgendwas Unnormales, da sind Wärmesignaturen entstanden. Also das finde ich allgemein eine total spannende Idee, ein Schiff ohne einen Antrieb, einen klassischen Antrieb, in eine Richtung zu beschleunigen, zu schleudern, ja, und auch eben also erstmal sozusagen relativ in so einem Freeze-Modus zu sein, in einem stillen Modus. Ich kann nicht viel nach draußen kommunizieren, ich kann nicht viel nach drinnen kommunizieren, ich kann nicht viel gucken, was der Gegner macht, aber ich bin erstmal unterwegs. Und kurz bevor ich am Zielort bin, nutze ich alles, was ich habe an Wärmeregulation, um weiterhin unauffällig zu sein, aber vielleicht die ersten Systeme anzuschalten, zu gucken, na, wo will ich hin, dies, das, jenes. Genau, noch mal ein bisschen vor Ort eine kleine Spionage zu machen oder im Prinzip eine Lage checken und dann zu sagen, so, wir greifen jetzt an, Zielsensoren sind da und dann gehen eben die anderen Systeme langsam des Schiffes an, die dann nicht mehr, also wo das Raumschiffkonzept es nicht mehr hergibt, dass das über Thermoregulation irgendwie zu kompensieren, zumal Antriebe sowieso immer zu sehen sind, es sei denn, sie sind kalter Gas, ne? Und kaltes Gas würde ich sagen, wenn man so schnell jetzt beschleunigt ist, dann schafft das nicht genügend Gegenschub, um irgendwie was Sinnvolles zu tun. Das heißt, ich gehe davon aus, deine Drohnen sind da und richten auch erstmal verheerenden Schaden an.
Zumindest an den Bereichen, die ich als gefährlich für meine Schiffe sehen würde. Das heißt, wir greifen natürlich, wenn es irgendwie geht, nichts an, was mit Zivilisten zu tun hat, sondern was wir durch Spionage hoffentlich als militärische Einrichtungen identifizieren konnten. Da könnten ja auch Attrappen sein, whatever, ne?
So, ja, genau. Da käme jetzt auch wieder so klassisches Spiel mit Doppelspionage, dass eben die Hälfte dieser Zielorte ist halt verkehrt, ne, und sind eigentlich dafür da, um, das ist auch interessant, ne, jemanden zu sagen, hey, da und da sind strategische Ziele. Der Feind denkt, da ist ein strategisches Ziel, zieht blank, ne, hat seinen Drohnenschwarm da und man kann ihn vernichten, der letzten Endes hat er Attrappen oder sowas getroffen. Na, über sowas könnte man jetzt in diesem Szenario nachdenken, ne? Aber das ist jetzt führt zu weit. Finde ich total spannend. Ich
meine, noch ein weiterer Aspekt, der mir da auch noch mit reinkommt, ist mit der Detektierung der anzugreifenden Ziele. letztlich, wenn davon auszugehen ist, dass dieser Drohnenschwarm erst sehr kurz bevor er wirklich angreift, zu sehen ist durch die Hitzesignaturen, würde mich als Verteidiger eigentlich dazu animieren, meine Verteidigungsanlagen ständig aktiv zu halten. Das heißt also, ich habe eigentlich eine konstante Energieabstrahlung meiner Raketenbasen, meiner vielleicht auch Laser-Abwehrtürme oder meine Laserabwehrplattform. Die müssten eigentlich konstant, müssten die leuchten wie ein, oder nicht unbedingt leuchten wie ein Tannenbaum, aber müssten zumindest Hitzesignaturen abstrahlen.
So stelle ich mir das auch vor. Also ich habe hier die ganze Zeit versucht, in meinem Kopf zu überlegen, wie ich meine Signaturen verdecken kann. Was ich natürlich machen kann, ist, dass ich viel mehr Signaturen habe, also einfach Fake-Signaturen habe. Ne?
Das, glaube ich, ist gut, ja.
Das wäre, wie das
so ein Flair, Chefs und Flairs bei ortigen Flugzeugen, ne, die man so ganz auswirft. Genau.
Ja, also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich quasi, also wenn man sich, du detektierst oder du hast gezielte Informationen, dass auf ganz vielen Asteroiden, Kleinstasteroiden, kleine Raketenbatterien stationiert sind. Um einmal kurz zu sagen, du hattest gesagt, naja, wie soll der Orti da, also selbst wenn die sich bewegen und wie soll er da dann zielgerichtet treffen, da gehe ich davon aus, dass eine moderne KI-gesteuerte Rakete das kann. Also wenn ich einen rotierenden Asteroiden habe und ich habe da eine Raketenbatterie drauf und die erkennt, da ist eine Wärmesignatur, dann werde ich das mit dem Laser oder irgendwie anpeilen und oder der Rakete sagen, Folge der Wärmesignatur. Das spielt, glaube ich, überhaupt gar keine Rolle im Allgemeinen, wo jetzt, also wenn ich irgendwo stationär einen Turm habe und ich schieße eine Rakete los, die kann eigenständig losfliegen, da ist nur die Frage, kann sie abgeschossen werden oder erreicht sie das Ding nicht, weil sie keinen Antrieb mehr hat oder sonst was, aber nicht, also letzten Endes glaube ich jetzt nicht unbedingt die Zielgenauigkeit, weil man da sagt, das ist eine...
Wobei hier, glaube ich, auch nur die Energie dann gebraucht wird, wenn die Rakete wirklich einen Richtungswechsel macht, weil ansonsten
Hast
du sie einmal beschleunigt und die fliegt ja weiter, ne?
Ja, genau. Genau, insofern würde ich auch sagen, da gebe ich euch recht, also ein prinzipieller Verteidiger, der so eine Art Verteidigungswall aufbauen will, der muss ständig eigentlich auch aktiv sein, weil wenn er das nicht ist, und seine Systeme runterkühlt oder wie auch immer, dann kann er nicht im entscheidenden Moment feuern, ne? Beziehungsweise sich verteidigen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sowas eher leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es sei denn, du hast jetzt alles wieder so krass durchdacht, dass du innerhalb eines Asteroiden jetzt auch noch Kühlsysteme reingebohrt hast, die über einen langen Zeitraum, was weiß ich, Wärmesignaturen speichern können, dann wird wieder ein bisschen was abgegeben. Und
das ist halt, also ich kann mir vorstellen, dass es technisch lösbar ist, es ist halt einfach unfassbar teuer, da stelle ich mir halt vor, einmal in der Woche irgendein Tanker kommt, der kriegt dann die fetten Kühlkartuschen, praktisch, muss die abholen und muss die halt irgendwo anders, wo es halt okay ist, dass es leuchtet, muss er die halt abwerfen und frische Kühlkartuschen nachschieben oder sowas, ne? So, wir haben jetzt also den Drohnenangriff. Nehmen wir mal an, er ist erfolgreich und schlägt jetzt auf den Asteroiden ein und zerstört im Prinzip die Flugabwehr von Ceres. Zumindest weite Teile davon. Und dann gibt's ja noch einen zweiten Drohnenschwarm, ne?
Genau, das ist das erste. Ich hoffe, dass mein Ersatzdrohnenschwarm mit meiner Gesamtflotte, die ja auch im Anflug sind, die ja wesentlich langsamer, also wir versuchen uns ja irgendwie der Umlaufgeschwindigkeit von Ceres halt auch anzupassen, damit wir auch kapern können, beziehungsweise Menschen an Bord bringen können. Und da habe ich natürlich ein paar Probleme. Thema Detektierbarkeit. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich aus Richtung des Jupiter komme, ich verschleiere mein Vorhaben dadurch, dass ich eine andere Umlaufbahn nehme und einen anderen Himmelskörper nehme, den ich auch nochmal umkreise, damit Orti nicht in der Lage ist, nur aufgrund meines Verschwindens der Flotte ungefähr auszurechnen, wann der Angriff stattfindet. Darum geht's eigentlich. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass sobald ich anfange, meine Tarnung ja aufgeflogen ist und der davon ausgehen muss, dass der Rest jetzt auch hinterherkommt.
Mhm.
Ne? Das heißt, so viel Zeit wie auf der Erde hat man ja gar nicht, weil ich kann ja nicht in der Nähe irgendwo was stationieren. Das würde er ja mitbekommen. Davon gehe ich zumindest aus. Ne? Also ich an Ortis Stelle hätte jetzt auf ähnlich großen Himmelskörpern in der Nähe, auf dem man was draufsetzen könnte, da hätte ich auf jeden Fall Detektoren.
das war jetzt auch die Grundprämisse, dass diese Flottenbewegung, ne? Also den Schwarm kann ich nicht sehen, ne? Aber eine Flottenbewegung, weil man da dauerhaft vielleicht sein Teleskop hinrichtet, dass man sagt, okay, da ist was. Und da hätte ich jetzt tatsächlich dann auch gesagt, okay, Das ist auch wieder die Frage, ne, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut, aber da könntest du halt eben, jetzt wäre ja auch noch interessant zu sagen, gut, dann schicke ich doch meine höchst manövrierbaren Gegenschiffe hin, beschleunige die und schick die auf Abfangkurs.
Okay, mal angenommen. Okay, also mal angenommen, du erkennst meine Flotte, die aus Richtung Jupiter kommt. Die ist in der Nähe, der erste Angriff hat funktioniert. Du nimmst wahr, meine Flotte ist unterwegs, ist auch schon auf Abfangkurs. Das heißt, wir werden langsamer, haben schon Energie nach vorne oder geben Stoff nach vorne. Damit ist die Tarnung ja eh flöten.
So ist das, ja. Ja, ja, wenn du ab dem Zeitpunkt, wo du mit wärmegeleiteten, ja, Triebwerken, und wir haben ja gesagt Fusionstriebwerke, wenn du bremst, dann wird man sagen, oh, guck mal, die kommen.
Jetzt muss ich natürlich abwägen, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die Menschen an Bord außerhalb eines Floating-Tanks und die können vernünftig arbeiten, dann kann ich natürlich schneller reagieren. Wenn ich das einer KI überlasse und ich packe sie in Tanks und wir können krasser manövrieren und später abbremsen, habe ich vielleicht ein logistisches Problem, weil ich nicht so schnell auf dich reagieren kann. Da müsste ich jetzt ungefähr abwägen, was ich da mache.
Du spielst gerade darauf an, ich muss da mal kurz nochmal rein, du spielst darauf an, wenn du krasser, also wenn du mit einer hohen G-Belastung abbremst, dann müsste deine menschliche Besatzung in einer Art Sicherheitszone sein. Wir hatten da ja mal über Kugeltanks gesprochen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, um eben G-Kräfte auszuhalten.
Ich halte das fast für grundnotwendig. Ich gebe jetzt mal folgendes Gegenszenario ein. Ich sehe, wovon der Strahl kommt. Mhm. Ich weiß, die bremsen und ich, sagen wir mal, du hättest jetzt nicht die Möglichkeit, groß deiner Crew zuzumuten, dass du eine Kurskorrektur machst. Na? Weil wenn du das machst, die Leute durch die Gegend geschmissen werden. Dann würde ich nämlich einfach ein paar Projektile auf diese Position in, ne, schicken und ohne große Kurskorrektur würden die dich auch, denke ich, relativ klar treffen und dann würde ich möglichst viele Projektile losschicken. Müsste ich noch nicht mal mehr meine Flotte losschicken, da würde ich dann einfach sagen, was weiß ich, die Dominator-Klasse, die irgendwo weiß Gott wo stationiert ist, gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie in einem entsprechenden Abfangkurs ist oder in der Möglichkeit, das abzufangen, dann richte ich Projektile in die Richtung, das ist nämlich ein riesiges Ding, das halt einfach mehrere schwerstkalibrige Kugeln in deine Richtung jagt und dann wäre die Sache gegessen.
Oder diese Thor's Hammer, Niklas, was du
vorgestellt hast. Stäbe, ne? Stäbe, ja, genau. Götterstab und
Götterstab,
sowas.
Der Götterstab, ja. Genau.
Um das von der Mechanik her.
Das wäre eine Idee, genau.
Und das wäre, ich glaube, das ist so eine Grundsatzsache bei diesem, diese Frage müssen wir uns stellen, wenn eine starre Flotte, oder wenn eine Flotte auf einem Kurs bremst und das ganz klar zu sehen ist von dem Verteidiger und der Verteidiger die Möglichkeit hätte eben, wovon ich jetzt ausgehe bei diesem Start, eine Gegenmaßnahme zu treffen, dann musst du ausweichen können. Dann müssen diese Schiffe so konzipiert sein, dass du auch während des Bremsens solchen Sachen ausweichen kannst, wenn du sie denn überhaupt siehst, denn die würde ich ja auch über einfach nur eine Railgun losschicken. Und das sind ja kleine Kügelchen. Ne?
Da müsste man jetzt schauen, ob man dann nicht tatsächlich die Flotte, sobald sie sich halt verlangsamt haben und in die Nähe sind, so dass sie detektierbar sind im Sinne von du reichst ihm was entgegen, ich die aufsplitten lasse. Das Ding ist ja, wir hatten mal in der Asteroidenfolge darüber gesprochen, dass kleinste Veränderungen im Anflugswinkel für riesige Distanzen am Ende sorgen. Oder für große Distanzen am Ende. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel Energie und auch gar nicht so viel G, um meine Richtung zu verändern. Zumindest
du brauchst kein krasses Distanz. Du willst damit sagen, du brauchst kein krasses Ausweichmanöver. Es reichen schon ein paar Müh einfach. Mhm. Da ist jetzt, irgendwas kommt auf dich zu und einfach unregelmäßig innerhalb von 10 Sekunden ändert dieses Raumschiff zumindest einfach ein paar Grad, einen
Stoß
ein paar
nach Winkel. Oben.
Ja, genau.
Ja, ich sag mal so, bis 8G, ich glaube, meine Crew ist trainiert, kriegen wir hin. Wenn ich sie nicht gerade im Tank drin habe, was jetzt, wenn sie näher kommen, sowieso totaler Bullshit wäre, aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, man kann nicht alles detektieren. Ein Teil meiner Schwarmflotte wird vielleicht gekillt und vielleicht auch zwei Schiffe bekommen tatsächlich was
ab. Wir würden jetzt hier sehr stark ins Detail gehen. Ich glaube, also was absolut vorstellbar ist, ohne starke G-Kräfte, das hat Florian ja auch gesagt, dass das Ausrichten deines Raumschiffs über kleine Schubdüsen ist kein Problem. Es ist nicht so, dass das Ding, und du kannst ja auch, wenn du nach oben oder nach unten, ne, nochmal vielleicht auch tatsächlich ein bisschen nach oben eine Kurskorrektur machst, das schon machen. Jetzt ist wieder die Sache. Kann das ein Projektil erkennen? Ja, wenn ich jetzt ein intelligentes Projektil habe, ich stelle mir jetzt eben auch, sagen wir mal, eine 1 Meter große Kugel oder 3 Meter große Kugel vor, die selber halt auch die Möglichkeit hat, die wird zwar losgeschossen, hat aber vielleicht auch kleine Impulsantriebe, um eine Gegenmaßnahme, das ist jetzt ein bisschen, ne, das ist die Frage.
Ja, aber genau, da zum Beispiel würde ich gerade einsetzen und sagen, okay, entweder hast du statische Objekte, dann würden kleine Kurskorrekturen der anzugreifenden Flotte ausreichen, um auszuweichen. Hast du intelligente Projektile, sage ich mal, die selber nachjustieren können, ja, wäre es ja eventuell denkbar, dass diese Justage ebenfalls von hochsensiblen Sensoren erkannt wird und dass dann auf kurze Distanz einfach super schnell gepulste Laser diese Projektile bekämpfen.
Da ist natürlich die Frage, dass du sie sehen kannst. Also das ist, ich frage mich gerade, wie ich an Niklas Situation weiß, der Gegner hat jetzt geschossen. Also ich schieße aus einer unglaublichen Entfernung, die Niklas vielleicht auch gar nicht kennt, ne? Von irgendeinem Raumschiff ist irgendein schwarzer Fleck, ist die ganze Zeit inaktiv gewesen und feuert jetzt diese Dinger los. Das wäre ja das gleiche Prinzip wie mit den Drohnen, die konnte ich nicht sehen. Na, die wissen aber, wo ich, also ne, die sehen den Abgasstrahl und wissen ganz genau, also wie kann ich einen Abwehrschirm aufbauen, der so schnell reagiert, dass ich diese Dinger sehen kann, dann müsste ich ja vielleicht ein riesen Lasergitter um mein Raumschiff haben.
Es wird um Reaktionsgeschwindigkeit gehen. Wann erkenne ich eine drohende Gefahr und wie schnell können meine Laser ausgerichtet werden auf die Projektile, die da ankommen oder auf die Raketen, die da ankommen und wie schnell können die dann wirklich feuern? Das ist doch, glaube ich, letztlich ein entscheidender Faktor.
Und ich glaube, dass wir im Übrigen, jetzt nochmal zum Mittel der Wahl, ich glaube, dass Laser da gar nicht so günstig sind. Wenn wir jetzt den Götterstab nehmen, der besteht ja zumindest heute in der Planung aus Wolfram. Das macht man deswegen, weil die sehr hitzebeständig sind. Das bedeutet, ein Laser dem entgegenzuschicken ist gar nicht so schlau, weil ich nämlich nicht glaube, dass der großartig was ausrichten würde. Intelligenter wäre es wahrscheinlich, dass ich tatsächlich meinen Schwarm vor mir ausbreite und versuche, dem ein anderes Ziel zu bieten, beziehungsweise die Energie vorher abzufangen oder abzubremsen. Und ich glaube, eine andere Wahl habe ich gar nicht. Oder halt mich relativ zügig zu verteilen. Nur die Frage ist, wie komme ich dann wieder auf Abfangkurs? Wie man es nimmt, es hat auf jeden Fall mit einem hohen Energieaufwand zu tun.
Aber das muss uns klar sein. Es ist super, super spannend, darüber nachzudenken. Was ich nämlich gerade gedacht habe mit dem Schwarm, Niklas, ich hatte genau darüber nachgedacht. Ich erinnere mich gerade an deinen Besuch in Köln, wo wir nachts bis 5 über genau so etwas diskutiert haben und es grandios fand.
Was häufiger passiert, ja.
Ja, das könnte schön. Und da war es letztlich ja so, dass wir überlegt haben, hey, was ist denn mit einem aktiven Schild? Also wirklich Elemente, die praktisch vor das Schiff einfach ausgestoßen werden, die dann zwar getroffen werden, aber die kinetische Energie abfangen und dann weg sind. Das Problem hierbei ist aber, dass du dich in einer konstanten Verzögerung befindest. Das heißt, würdest du diesen Schild, sag ich mal, ausfahren oder würdest du den ausstoßen, diese Elemente, sind die genau in der gleichen Geschwindigkeit gerade wie dein Schiff. Aber da du ja konstant abbremst, werden die irgendwann einfach komplett wesentlich viel schneller sein als du. Und eventuell können dann die kinetischen Energiestäbe darauf reagieren. Keine Ahnung.
Das ist halt die Frage. Ich glaube, Detektierbarkeit ist da der wichtige Punkt. Mal angenommen, ich schaffe es tatsächlich lange genug vorher unsichtbar zu bleiben für Orti. Mal angenommen, ich habe jetzt auch die Chance, Metamaterial um meine Schiffe zu verbauen, die das Licht von hinten um mein Schiff herum beugen. Ich muss die ganze Zeit jetzt gerade ausfliegen, damit Orti auch bloß den richtigen Hintergrund detektiert und erst ganz spät abbremsen. Dann schicke ich meine Jungs jetzt nämlich und Mädels wirklich in den Floating Tank, sodass wir halt mit relativ hohen G-Kräften abbremsen können, damit mir seine Stäbe hoffentlich nicht zu gefährlich werden. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, mit sowas kann man spielen, das halte ich ein bisschen für sehr, sehr schwierig. Also du gehst jetzt davon aus, du hast irgendwann mal Gas gegeben, dann hast du deine Triebwerke ausgemacht, du hast ein Metamaterial, das das Schiff unsichtbar macht, sagen wir jetzt einfach, übersetzen wir mal einfach so, und kurz vor dem Eintreffen des Ziels gibst du wieder Gas.
Ja, beziehungsweise dann in die andere Richtung, damit ich halt abbremse.
Ja, genau,
dann bremst du ab. Ich möchte ja mit auf Rendezvous-Geschwindigkeit mit der Station kommen und das bedeutet aber, dass ich vielleicht auch nur bedingt handlungsfähig bin und erstmal kurzfristig eine künstliche Intelligenz meine Schiffe übernehmen muss.
Ja, ich glaube, dass das das generelle Problem ist, sobald du diese Triebwerke zündest und da die ein oder anderen wirklich, sag ich mal, Verteidigungsmaßnahmen sind, die mit kinetischer Energie auf dieses Raumschiff feuern, dann bist du relativ schnell am Arsch. Weil, also.
Wenn die Energie nicht sehr hoch ist, ja, du brauchst ja eigentlich noch nicht mal Sprengmittel.
Nee,
das reicht ja, genau. Wirklich nur die Kraft der Geschwindigkeit und der Masse. Ne?
Wir haben ja über Kohlenstoff-Nanoröhren gesprochen und wir haben über Kabinen und andere Materialien gesprochen. Und die Frage ist natürlich wirklich, ja, ne, wie baut man jetzt solche Schiffe? Wenn du jetzt mehrere Platten hast, ja, also so stelle ich mir das auch oft manchmal vor, dass man sagt, okay, du hast nicht eine massive Panzerplatte, sondern mehrere aus eben diesen leichten Materialien, die extrem fest sind und die können erstmal die ersten Wellen von diesem kinetischen Einprall, Aufprall quasi abfangen oder diese Projektile auch, also viele Panzerplatten sind ja auch so aufgebaut, dass sie ja diese Energie einfach umleiten. Ne? Also die Energie bleibt zwar da, aber sie wird umgeleitet dadurch, dass das verschiedene Strukturen hat, Wabenstrukturen oder was auch immer. Dafür bin ich jetzt kein Experte, aber man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass man jetzt mehrere dünne Platten hat aus diesem richtig krass leichten Material, das aber extrem fest ist, um zumindest ja so die ersten Beschüsse auszuhalten. Aber das Problem bei kinetischen Waffen ist, dass sie unglaublich einfach sind, unglaublich effizient sind und verheerenden billig. Also wenn ich mir jetzt wirklich, also du kommst jetzt mit deiner Flotte an und ich habe jetzt hier noch ein paar Geschütze und die lasse ich einfach dauerhaft auf diese Flotte schießen. So schnell zu erkennen, da ist dieses Gegengeschoss, ein Laser drauf zu richten oder eine andere. Du kannst natürlich auch mit anderen kinetischen Waffen dagegen schießen. Aber das finde ich so schwer in diesem Szenario, dass jemand langsam angebremst auf mich zukommt. Da bin ich immer in diesem Wahnsinnsvorteil und kann mir im Moment kaum vorstellen, wie man das sinnvoll, außer durch zum Beispiel Plasmaschilde oder sowas.
Ich hatte auch gerade tatsächlich, wollte ich auch nochmal das Plasmaschild-Thema aufmachen. Vielleicht sind wir da in dem Szenario hier jetzt noch ein bisschen früh unterwegs, also 2200 irgendwas, vielleicht noch ein bisschen früh. Andere Frage, was ist mit einer extrem langsamen Annäherung, dass ich über Wochen Landungsschiffe mit Marines oder mit Soldaten an Bord angenähert haben, aber wirklich auch eben im Stealth-Modus angenähert haben und schon fast auf Rendezvous-Geschwindigkeit eigentlich schon, die müssen also kaum noch abbremsen und können vielleicht dadurch den Zeitpunkt einfach wesentlich verkürzen, wo man eben sichtbar ist.
Ich glaube auch. Ich glaube, Orti hat da einen ganz wichtigen Punkt aufgemacht, nämlich je eher ich sichtbar bin, desto eher bin ich gerade im Weltraum im unfassbaren Nachteil, weil ich so viel Energie brauche, um Geschwindigkeiten zu verändern. Und in diesem Fall, ja, Philipps Lösung klingt hier plausibel. Das heißt, es muss so krass getimed sein, dass ich erst dann angreifen kann, wenn wirklich alle in Position sind und relativ nah am Feind stehen.
Oder der Feind halt wirklich zu 100%, das macht wieder das Missionsdesign so interessant, dass deren erster Drohnenschwarm so knapp, also ganz so effizient ist, dass man ganz klar aus, also du hast die Lufthoheit, das hatten wir wir haben das in einigen Folgen mal diskutiert, dass ja ganz oft ein Blitzangriff gemacht wird und die Lufthoheit dadurch hergestellt wird, dass man dann sagt, so, wir haben jetzt erstmal die grobe Verteidigungslinie durchbrochen und wir machen jetzt weiter. Du bist dann, was weiß ich, viele Drohnen überleben noch und gucken weiter und irgendwann, das Ganze, dieser Prozess dauert jetzt mehrere Wochen, bis du immer sagst, wir haben hier sämtliche Verteidigungssysteme lokal gerade ausgeschaltet.
Vielleicht ist das nämlich genau der Punkt, Niklas, vielleicht gäbe es nicht nur einen Drohnenschwarm, sondern es gäbe über 10 Tage 20 Drohnenschwärme, die wirklich jeden Tag reingehen und jeden Tag erneut Anlagen oder auch versteckte Abwurfmechanismen von Götterstäben beschädigen.
Ja, aber dann hast es ja. Es bleibt dann einfach vorrangig ein Krieg der Desinformation. Jetzt haben wir natürlich ein relativ großes Objekt, das sehr träge ist und sich auch nicht wegbewegen kann. Das ist ja das Nächste. Ich kann Ceres ja nicht tarnen. Das, ne, wäre halt der nächste Punkt. Es sei denn, Orti sagt, ich habe meine Anlagen ganz woanders stehen. Ist ja schön, wenn ihr meine Attrappen zerschießt, ne? Aber sobald ich euch sehe, erlebt ihr hier euer blaues Wunder. Das ist halt die Frage, wie man damit halt umgeht. Ich glaube, in der Zeit, über die Zeit, über die wir reden, ist ein Krieg, wie wir den gerade besprochen haben, so ein Konflikt, vielleicht nochmal anders zu durchdenken. Ne? Also wir kommen jetzt relativ schnell an den Punkt, wo es für beide Seiten irgendwie unmöglich wird zu handeln, beziehungsweise schwierig wird zu handeln.
Zunächst erstmal vielen, vielen Dank, meine lieben Mitgötter, für, dass ihr euch da so klasse drauf eingelassen habt und dass ihr ja euch da wirklich auch nochmal wirklich tief reinbegeben konntet. Ich finde, es ist echt schön rausgekommen, welche Probleme es tatsächlich gibt, die wir, also welche Fallen es gibt, die wir uns selber gestellt haben, in die man gut reintappen kann. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel von dem angesprochen, was wir ja ehrlicherweise gelernt haben in den letzten neun Folgen.
Das hat mir wahrscheinlich auch nur an der Oberfläche gekratzt. Von
natürlich,
viel gefährliches Halbwissen
dabei. Natürlich. Ich meine, man kann ja aber auch nicht erwarten, dass wir wirklich 100% des Detailwissens hier angewendet haben. Aber ich finde, wir haben einen sehr, sehr großen Anteil angewendet. Ich glaube, das Tolle ist, die Leistung eigentlich an diesem Blog ist auch einfach, dass wir über das Gleiche sprechen. Also wir haben diskutiert, wir haben auf Augenhöhe diskutiert, wir haben unsere Argumente ausgetauscht, aber sie auch gegenseitig verstanden. Also ich glaube, wir haben ein gewisses Verständnis dafür, wie so ein Weltraumkampf abläuft. Und das war mir vor allem immer wichtig, weil das war für mich so die große Blackbox vor diesem Themenkomplex. Wie sieht das konkret aus? Und ich meine, wir sind jetzt völlig weg von Star Wars, wilde Luftkämpfe im Endeffekt, völlig weg von Star Trek. Wir stehen uns gegenüber und beschießen uns. Ich finde, das war extrem erkenntnisreich, extrem lehrreich und hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht und hoffe ehrlicherweise auch, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso Spaß gemacht hat und genauso vor allem so inspirierend war und diese Vorstellung gegeben hat davon, wie wir uns zumindest im frühen Götterkomplex so ein Krieg vorstellen.
Also erstmal herzlichen Dank, Philipp, für diese Idee, dieses Gedankenexperiment, als du heute im Laufe des Tages mit dieser Idee um die Ecke gekommen bist und ich das im Auto, ich weiß, man darf es nicht, aber ich habe es halt da gelesen. Ich konnte mir erst nicht so ganz vorstellen, was das werden soll, aber es hat sich echt gelohnt, das hat super Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben, also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diese coole Idee, die Folge so aufzubauen. Ich hatte mega viel Spaß und ich gehe mit der Erkenntnis raus, dass wir haben immer vorher gedacht, oh Gott, wollen wir das wirklich so umsetzen? Oh, wenn man all diese Sachen berücksichtigen muss, macht das überhaupt noch Spaß und wie funktioniert das dann? Und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, heute strategisch über solche Sachen zu denken. Ich glaube, dass wir tatsächlich noch eine Folge mehr brauchen, um nochmal einen Deckel drauf zu machen. Das schaffen wir in dieser Folge nicht mehr, weil dieses Gedankenexperiment so wild war, um wirklich nochmal zu gucken, inwieweit wollen wir was eigentlich genau haben im Götterkomplex-Universum, weil das soll ja auch ein bisschen Ziel sein, dass man für die Geschichten, die man draußen schreibt oder für die Erzählungen, die da drin spielen, dass wir da so ein bisschen nochmal eine Rahmung vorgeben. Das haben wir heute nicht geschafft. Aber was wir geschafft haben, aus meiner Sicht, ist zu zeigen, wie spannend und interessant so ein Raumkampf sein kann, der sich zumindest an diesen Gegebenheiten der Physik orientiert. Ne? Mhm. Nicht akribisch, wie du sagst, weg von Star Trek, weg von Star Wars, etwas Eigenes zu kreieren. Expanse macht das, die orientieren sich da auch dran. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und dieses Taktieren und zu überlegen, welche Gefechte sind denn überhaupt möglich und welche sind nicht möglich, was schließt sich vielleicht sogar aus oder auch nur in einer gewissen Zeitepoche aus, fand ich super, super cool. Und klar, ich habe halt auch immer ganz viele Raumschiff-Designs im Kopf und habe halt voll Bock loszulegen. Und ja, kann mich nur bedanken und ich hoffe, dass natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen uns einigermaßen folgen konnten.
Das hoffe ich auch, genau. Also hinterlasst uns doch gerne eine Nachricht. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens auch wieder einen sehr umfangreichen Kommentar auf YouTube gehabt. Also auch das sei euch ans Herz gelegt. Also wir sind auch auf YouTube aktiv. Unsere Folgen werden da hochgeladen. Da kann man auch schön kommentieren. Man kann uns aber auch eine E-Mail schreiben oder über Instagram, über die ganz bekannten Kanäle. Und auch da möchte ich euch nochmal Discord ans Herz legen. Discord erwacht so ein bisschen, der Leviathan erwacht. Wir haben da jetzt wirklich, wirklich nette und anregende Diskussionen drauf. Also wer da mal Lust hat, vorbeizuschauen, den Einladungslink findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt aber wirklich, ich gucke mal auf die Aufnahmezeit. Wir nähern uns, ich weiß nicht, was ich dann noch wegschneiden oder was wir dann noch wegschneiden können, aber wir nähern uns hier schon den 1 Stunde 20. Es wird mal Zeit, husch, husch ins Körbchen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst uns Feedback da, ob wir solche Gedankenexperimente häufiger machen sollen. Wird uns wahnsinnig interessieren. Und ja, danke für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Das erhöht unsere Durchhörrate. Und in dem Sinne, meine lieben Mitgötter, sage ich einfach mal und wünsche ein wirklich taktisch geprägtes und wahnsinnig durchdachtes
Energie.
Macht's gut da draußen.
Feuer.